Herr, als Löwe und als Lamm. Ich habe mich erinnern müssen an die Offenbarung, wo eine große Depression unter der ganzen Schöpfung, sogar im Himmel ist. Niemand ist gefunden, der das entscheidende Buch öffnet, so erzählt der Johannes in seiner Offenbarung. Und der Johannes weint ebenfalls, weil niemand gefunden wird, dieses Buch zu öffnen, um das es jetzt geht. Und dann kommt ein Engel zum Johannes und sagt, wein nicht, der Löwe aus Juda hat überwunden. Löwe aus Juda, das war in Israel das Zeichen der Macht. Bei uns ja auch in vielen alten Wappen der Löwe. Der Löwe von Juda hat überwunden und der Johannes ist ganz aufgeregt und schaut sich um nach dem Löwen von Juda, der jetzt auftritt. Und was sieht er? Das geschlachtete Lamm auf dem Thron. Das Lamm, das die Wunden in alle Ewigkeit trägt, von der Schlachtung am Kreuz. Und die Offenbarung zeigt mir, der Löwe von Juda und das Lamm Gottes sind ident. Und wir denken immer, ja, der Löwe, die Stärke, die Macht, die sich durchbeißt, das überwindet. Aber in Wirklichkeit, die Löwenmacht geht aus vom geschlachteten Lamm. Und das ist so schön, dass wir das schon so demonstriert bekommen in der Offenbarung, weil sich das fortsetzt in alle Ewigkeit. Wie heißt es in der Ewigkeit vom Herrn Jesus? Was wird er in Bezug auf uns tun? Er wird uns an den großen Tisch setzen, um das große Fest zu feiern mit uns. Und was tut er? Er sitzt am Kopfende des Tisches und lässt sich von uns bedienen. Nein! Die Bibel sagt, er kommt, um seine Gäste, dich und mich, seine Braut zu bedienen. Das ist für uns total verkehrte Welt. Bei uns sitzt immer der oben an höchster Stelle und hat die größte Anerkennung, der sich bedienen lässt durch die anderen. Im Himmel ist es genau umgekehrt. Der hat die höchste Stellung, der sich am tiefsten gebückt hat und immer noch bückt, um zu dienen. Das ist die Rangordnung der Ewigkeit. Das ist die Rangordnung, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Es ist die höchste Ehre und das höchste Privileg, dienen zu dürfen. Weil der Diener hat aus Gottes Sicht die höchste Stellung. Und der König, der Löwe von Juda, zieht sich die Schürze an, sogar im Himmel, und wird dir und mir dienen. Und anbetend werden wir vor diesem Lamm niederfallen, dieses Lamm, der Löwe schenkt seinen Kindern Kronen. Naja, gewaltig. Und was tun wir? Wir werden vor dem Lamm niederfallen und unsere Kronen vor ihn hinwerfen. So sieht die Offenbarung, die Bibel, die Zusammenhänge. Und das ist etwas, was sich schon heute in unserem Alltag abspielen soll. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Er nimmt uns hinein in diese Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. In seine Art, wie er ist. In seine Dimension, in seine Art, wie er lebt, empfindet, in sein Wesen mit hinein. Und deshalb, wenn er uns in sein Wesen mit hineinnimmt, wird unser Verlangen werden, dienen zu dürfen. Und dieses Dienen dürfen, das fällt uns verhältnismäßig leicht, wenn wir daran denken, Gott, dem großen, wunderbaren Herrn, zu dienen. Aber dieser große, wunderbare Herr lässt sich auf dieser Welt dadurch dienen, dass wir anderen Menschen dienen. Und andere Menschen sind eigentlich sehr häufig nicht so sehr würdig, von uns, von mir bedient zu werden. So wie die sich aufführen, an mir gegenüber, haben sie das echt nicht verdient. Ich möchte mit euch eine Biografie anschauen aus dem Alten Testament, um das so abzuschließen, diese Woche. Weil wir sind nicht hineingenommen in diese Gemeinschaft mit Gott, in diese ganz große Freude und die ganz große vollkommene Liebe Gottes, weil es um uns geht. Das ist ja das Besondere, ich erinnere euch immer dran, die Dreieinigkeit Gottes, da drin dreht sich niemand um sich selbst. Und wenn wir da hineingenommen sind, dann drehen wir uns nicht mehr um uns selber. Weil die Freiheit, von der die Bibel redet und die sie meint, wenn sie von Freiheit redet, ist die Freiheit von mir selbst. Die Freiheit von der Sorge um mich. Das ist Freiheit. Freiheit ist nicht, dass ich das tun kann, wozu ich gerade Lust habe. Und um meine Lust zu befriedigen, nehme ich mir die Freiheit, dann dieses oder jenes zu tun. So definiert die Gesellschaft Freiheit. Aber die Bibel meint mit Freiheit, ich bin frei von der Sorge um mich selber. Ich drehe mich nicht mehr um mich selbst. Das ist Freiheit. Und in dieser Freiheit beugen die Kinder Gottes ihre Knie vor dem lebendigen Gott. Und weil sie frei geworden sind, können sie dann auch vor Menschen aufrecht stehen. So wie es die alten Vorväter immer gesagt haben. Wer vor Gott seine Knie beugt, kann vor Menschen aufrecht stehen. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Biografie aus dem Alten Testament. Eine Person, einen Mann, den man eigentlich nur lieb haben kann, wenn man sein Leben anschaut. Und dieses Leben ist so besonders, so außergewöhnlich, dass es wirklich wert ist, es anzuschauen. Die Geschichten aus seinem Leben, aus dem Leben dieser Person, stehen im 1. Samuelbuch. Und ich möchte euch ein paar Auszüge daraus bringen. Es handelt sich um den Jonathan, den Sohn vom ersten König in Israel, vom König Saul. Das allererste, wenn man die Bibel liest und die Geschichten über Saul, David und auch Jonathan liest, fällt einem auf, dass der Jonathan das totale Gegenteil ist von seinem Vater Saul. Und das ist ja schon etwas, das schon außergewöhnlich ist, wenn ein Sohn total anders ist als sein Vater. Auch in seiner Lebensform, in seinen Zielsetzungen, in seiner ganzen Art. Der Vater, der Saul, hatte einen ganz, ganz positiven Start mit Gott gemacht. Und Gott hat ihn eingesetzt als ersten König über Israel. Und er hat dann einen steilen Abfall genommen. Und sein treuester Diener, Sauls treuester, hingegebenster Diener, war David. Und David ist von Saul als größter Feind empfunden worden. Und im krassen Gegensatz dazu die Freundschaft von Jonathan mit dem Hirten David. Wir müssen uns das einmal vor Augen halten, die große Diskrepanz, die eigentlich besteht zwischen diesen Kronprinzen. Er war Thronfolger. Jonathan ist Thronfolger von Saul. Das war die Bestimmung seines Lebens, wie ihn das ganze Volk auch gesehen hat. Das ist unser zukünftiger König, Jonathan. Er wird seinem Vater auf den Thron nachfolgen, Kronprinz. Ich weiß, Kronprinz Jonathan ist ein Apfel, den man heute essen kann, aber damals war es der Thronfolger. Der Thronfolger und auf der anderen Seite ein Hirte. Ein völlig unbedeutender Hirte, so unbedeutend, dass er sogar in seiner eigenen Familie keine Rolle gespielt hat. Der David. Aus Gegensatz zum Jonathan. Ein völlig unbedeutender Hirte. Aus der große Prophet Samuel die Familie von David besucht und seinem Vater sagt, hol alle deine Söhne her. Heute ist für dein Haus der wichtigste Tag, weil er will einen König salben. Da holt der Vater alle Söhne, außer dem David. Es war dem Vater nicht wert, den David zu holen. Das zeigt etwas von der Stellung von David, von der Wertschätzung, die er in seiner eigenen Familie gehabt hat. Und Gott erwählt das, was vor der Welt nichts ist. Und macht aus diesem vergessenen Hirten den größten König von Israel. Wo er von ihm sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Jonathan hat eine außergewöhnliche Stellung gehabt in der damaligen Gesellschaft als Thronfolger, Kronprinz des absoluten Herrschers, als zukünftiger König. Ich bin sicher, dass da viele Verpflichtungen mit dieser Stellung verbunden waren, sicherlich auch eine hohe Verantwortung. Wahrscheinlich hat er sehr viel mit seinem Vater gemeinsam unterwegs sein müssen, Repräsentation. Vermittlung von vielen Gesprächen, damals auch immer der König und der Kronprinz als Anführer des Heeres, auch in jedem Kampf ganz vorne. Sicher hat er nicht nur Verpflichtungen gehabt, sondern er hat sicher auch Privilegien gehabt, er hat sicher eine gute, umfassende Ausbildung bekommen, viele Privilegien. Und was zeichnet den Jonathan aus? Ich möchte es vorausstellen, damit wir das verstehen. Wozu nutzt Jonathan seine Stellung, die er hat? Jonathan nutzt seine Stellung nicht als Vorbereitung und Absicherung seiner zukünftigen Königsherrschaft. Sondern Jonathan nutzt seine Stellung dafür, um den Hirtenbuben David zu fördern. Er nutzt seine Stellung als Kronprinz nicht, um sich abzusichern und seine Zukunft und seine politische Stellung, sondern er nutzt seine Stellung, um den Hirten David zu fördern, damit der einmal an seiner Stelle König wird. Da schauen wir in das Herz, in die Gesinnung vom Jonathan hinein. Und das ist genau die Gesinnung vom Herrn Jesus. der sich nie dreht um sich selber, sondern der dich zu seinem Mittelpunkt gemacht hat. Er, Jesus, dreht sich um dich. Und seine Gesinnung soll in deinem und meinem Herzen groß werden, damit wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern die große Aufgabe übernehmen, Menschen in deinem Umfeld zu fördern, damit sie zu dem werden, was Gott eigentlich aus ihnen machen will. Und du trägst dazu bei, durch deine Förderung der Menschen in deiner Umgebung, damit Gott aus ihnen das machen kann, was er aus ihnen machen will, durch dich das Werkzeug. Das ist deine Lebensaufgabe. Gottes Liebe leben, das ist Gottes Liebe leben. Nicht nur, dass ich die Gesellschaft als allgemeines lieb habe. Wie sagt der Charlie Brown, kennt ihr Peanuts, gell? Ich liebe Charlie Brown. Er sagt einmal, ich liebe die Menschheit, nur die Leute mag ich nicht. Die Leid, den Einzelnen, den Gott neben mich gestellt hat. Ihr habt alle Menschen neben euch. Und eure Liebesaufgabe, Gottes Liebe leben, bedeutet, die zu fördern, die neben euch stehen. Damit die das werden, was Gott aus ihnen machen möchte. Es geht nicht um dich. Du darfst frei sein von dir. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Ich weiß, das geht genau gegen den Mainstream. Das geht gegen den Zeitgeist. Total, völlig dagegen. Gell? Selbstverwirklichung. Okay, ich möchte euch ein paar Dinge vorlesen. Einfach aus der Bibel, wo es um die Beziehung von Jonathan und David geht. Ich weiß auch, ich möchte es, damit es aus euren Gedanken ihr erst abhaken könnt, das ist ein Unding, dass die Freundschaft zwischen Jonathan und David heute hergenommen wird als ein Beispiel in der Bibel für eine homosexuelle Beziehung. Gell? Also, tu mal das einmal abhaken, einmal in unserem Kopf. Wenn du David seine Schwäche siehst, Davids Schwäche, dann merkst du, dass diese Unterstellung der Homosexualität sicher jeder Grundlage entbehrt. Davids Schwäche waren die Frauen. Und darin ist er gefallen. Und war trotzdem nach Gottes Aussage ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also, gut, darüber müssen wir jetzt noch lang drüber nachdenken, wie sowas möglich ist. Das macht mir Mut, dass vielleicht auch ich ein Mann nach dem Herzen Gottes werden könnte. Ja. Okay, 1. Samuel 18, der David kommt zum König Saul und dann heißt es in Vers 1, und es geschah, als David gehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander. Denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David. Dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog zum Kampf aus, überall, wohin Saul ihn sandte, und er hatte gelingen, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte und es gefiel dem ganzen Volk wohl und auch den Knechten Sauls. dann singen die Frauen, hätten sie besser nicht getan. Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000 im Kampf. Und dann heißt es, der ergrimmte Saul sehr über diese Worte und sie missfielen ihm und er sprach, sie haben dem David 10.000 gegeben, mir nur 1000, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und er unterstellt dem David, dass er es auf die Krone abgesehen hat. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an. Und später Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Und David wich ihm zweimal aus und Saul fürchtete sich vor David. Also da schnall ich ab, gell? Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen, der Herr. Darum entfernte Saul David aus seiner Umgebung. Und David hatte Gelingen in seinen Wegen, denn der Herr war mit ihm. Und als Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Und dann heißt es, und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war und Michal, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. Er hatte vorher den Michal, seine Tochter, dem Saul aus taktischen Gründen gegeben. Er hat gesagt, wenn meine Tochter Einfluss nimmt auf ihn, den David, habe ich über meine Tochter Einfluss auf den David. Und jetzt passiert das Blöde, dass die sich die Tochter tatsächlich verliebt in den David. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Und dann heißt es weiter, Jonathan, ich tue einfach ein paar Verse rausklauben, jetzt Kapitel 19, und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul. Und sprach zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan. Und seine Taten sind dir sehr nützlich. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister, den Goliath, erschlagen. Und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Und du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Die Stellung eines Sohnes zu seinem Vater damals war keine gleiche Stellung. Der Jonathan durchbricht das und maßt sich etwas an, mit seinem Vater so zu sprechen. Und er riskiert viel. Und wir lesen später, wie auch David mit seinem Speer nach seinem eigenen Sohn Jonathan wirft, um ihn zu töten. Entschuldigung, Saul. Danke. Wenigstens schläft sie noch nicht ganz. Herrlich. Okay. Ich komme das nachher noch einmal drauf zurück. Wozu nutzt Jonathan seine Stellung? Er nutzt seine Stellung, um David zu fördern. Das kommt hier ganz klar zum Ausdruck. Weil wenn ich jemanden anderen fördern will, dann kostet mir das etwas. Das muss mir klar sein. Das kostet mir nicht nur etwas, das kostet mir viel. Wir sehen das an den Geschenken. Und es geschah, als David aufgehört hat. Und Na, fangen wir vorher an. Wie kommt es überhaupt dazu, dass die zwei sich so finden? Zwei Seelen verbinden sich vor Gott. Das ist interessant. Und es geschah, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele und sie haben einen Bund geschlossen. Das ist garantiert nicht nur schicksalhaft vorherbestimmt, sondern wenn Gott geht nicht drüber hinweg über uns einfach, sondern Gott vergewaltigt uns nicht, er möchte uns aber mit hineinnehmen in seinen Plan. Und Jonathan lässt sich hineinnehmen in Gottes Plan für sein Leben. Und Gottes Plan für sein Leben, wir werden das nachher noch anschauen weiter, war Jonathan zu fördern, David zu fördern. Jetzt ist es aber endgültig ausgeschaltet, mein Hirn. Das war die große Aufgabe von Jonathan. Der Kronprinz verwendet sein Leben nach Gottes Plan dafür, den Hirten David zu fördern. Und das kostet. Jonathan ist bereit dazu. Seine Seele verbindet sich mit der Seele von David. Er sagt Ja zu Gottes Plan und macht einen Bund mit dem Hirten. Das ist ja ganz am Anfang noch. Mit dem Hirten David. Und er gibt ihm Geschenke. Wir haben es gelesen, er zieht sein Oberkleid aus und gibt es ihm. Er gibt seinen Waffenrock ihm, sogar sein Schwert, sogar heißt es dort ausdrücklich, und seinen Bogen und seinen Gürtel. Das hat eine große, tiefe, symbolische Bedeutung. Damals hat es ja noch kein Fernsehen gegeben, damals hat es keine Zeitung gegeben, keine Medien gegeben. Woran ist ein Prinz erkannt worden? An seiner Kleidung. Und jetzt zieht der Jonathan seine Kleidung aus und zieht sie dem Hirten David an. Und es geht noch einen Schritt weiter. Und er gibt ihm seinen Waffenrock, seine Bewaffnung und sein Schwert. Jetzt müsst ihr euch einmal festhalten. In der damaligen Zeit, wo das spielt, haben die Philister Israel zutiefst unterdrückt. Die Philister haben dafür gesorgt, dass in ganz Israel, so sagt es uns die Bibel, keine einzige Schmiede war. Sondern wenn ein Israelit, so sagt es die Bibel, seinen Pflug schärfen wollte, musste er ins Philisterland gehen, um dort in einer Schmiede seinen Pflug zu schärfen und reparieren zu lassen. Und in ganz Israel, und deshalb dieses große Dilemma in dem Kampf mit den Philistern, in ganz Israel, sagt die Bibel, gab es zu der damaligen Zeit, das wird vorher beschrieben, zwei Schwerter. In ganz Israel zwei Schwerter. Und das eine hat der Saul geführt und das zweite hat der Jonathan geführt. Und jetzt gibt der Jonathan seine Bewaffnung, sein Schwert dem David. Das bedeutet, er hat keines mehr. Und wenn jetzt der David, der Hirte, durch das Land gezogen ist, so wie er bekleidet war, hat jeder gedacht, da kommt der Kronprinz. Und wenn Jonathan durchs Land gegangen ist, ist er nicht mehr aufgefallen. Er war einer wie alle. Es ist ein hoher Preis, einen anderen zu fördern. Und der Preis, den zahlt nicht der andere, den du förderst, den Preis zahlst du. Aber es ist das wertvollste, schönste Leben, das du führen kannst. Weil es ist ein Leben in der Freiheit. In der Freiheit von der Sorge um dich selber. In Kapitel 20, Vers 4, sagt der Jonathan zum David: Was du begehrst, das will ich für dich tun. Und Jonathan redet gut über David, wir haben es schon gelesen, seinem Vater gegenüber. Und er versucht auch wiederholt, David und Saul zu versöhnen. Er macht Vermittlungsversuche. Er bringt sie wieder zusammen an einen Tisch. Es gelingt ihm, aber nur ganz kurzzeitig. Und dann bricht es wieder auseinander. Und der Hass von seinem Vater Saul wird wieder groß. Und dann müsst ihr mal Kapitel 20 lesen. Weil das ist so eine Anleitung, wie dieses Fördern geschehen kann. Den anderen zu fördern. Wie die zwei miteinander umgehen, der Jonathan und der David. Wie sie miteinander völlig offen sind. Wie sie ihre Gedanken aussprechen. Wie sie ihre Gefühle aussprechen. Wie sie ihre Wünsche und ihre Gedanken für die Zukunft voreinander offenlegen. Da ist tiefstes Vertrauen da. Der Jonathan war nicht einer, der so in Lehrermentalität den kleinen Schüler David so hat ein bisschen aufgepäppelt. Sondern der Jonathan hat sich investiert und sein Herz geöffnet für den, den er fördern will. Wir reden wahnsinnig viel über Mentoring. Und verstehen immer unter Mentoring dann, dass ein Besserer, jetzt sage ich schon, der so viel weiter ist, einen anderen, der halt noch nicht so weit ist, fördert. Aber dass das Grundprinzip vom Mentoring ist, dass der Mentor sich öffnet und den anderen ehrlicherweise hineinschauen lässt in sein Leben, das wird oft unterschlagen. Und es kostet viel Demut, einen anderen, den ich fördern möchte, in mein Leben und in meine Schwächen und in mein Versagen mit hineinschauen zu lassen, ohne ihn damit irgendwo zu überfordern. Ich will es nicht zu lang machen. Ich möchte einen Abschnitt aber noch einmal mit euch anschauen, weil ich denke, er zeigt so deutlich auf, was es bedeutet, einen solchen Freund zu haben, der mich fördert. Wir lesen in Kapitel 23, der David war geflüchtet vom Jonathan, vom Saul. Weder Saul noch Jonathan haben gewusst, wo der David ist. Er hat eine große Schar von Outlaws so um sich geschart. Und der David erfährt, die Philister haben die Grenzstadt in Israel, nämlich Kehila, überfallen. Und sie haben aus Kehila die ganzen Kinder und Frauen als Sklaven mitgenommen. Und der David hätte sagen können, das geht mich nichts an. Und er fragt Gott, was soll ich tun? Und Gott sagt, jage den Philistern hinterher. Und der David unter Einsatz seines Lebens mit seinen Leuten jagt diesen total überlegenen Philistern hinterher und Gott schenkt ihnen einen Sieg und sie befreien alle Kinder und alle Frauen, die sonst in Sklaverei und Prostitution gelandet werden. Und aus Dankbarkeit nehmen sie David und seine Leute alle mit zurück in die Stadt Kehila. Und David wohnt dort, in dieser Stadt. Und dem König Saul wird berichtet, du suchst doch den David, der ist doch in Kehila. Und David hört, dass Saul kommt, um diese Stadt, um ihn aus dieser Stadt gefangen zu nehmen. Und die Stadt hat riesen Angst vor dem König Saul und seinen Leuten. Und beschließt aus Angst vor Saul, den David, der sie gerade befreit hat, an den Saul auszuliefern, damit sie ungeschoren bleiben. Und David erfährt das im Vorhinein und ist wieder auf der Flucht und geht in die Wüste. Ich habe mir gedacht, was muss diese Undankbarkeit der Bewohner von Kehila und diese ständige Verfolgung und dieses Fliehen müssen beim David ausgelöst haben. Das war eine tiefe innere Krise, eine Depression. David war voll in der Krise. Er hat gedacht, jetzt mit Gottes Hilfe habe ich einen Platz gefunden, wo ich Sicherheit und Schutz gefunden habe vor diesem endlosen, jahrelangen Fliehen müssen. Und die Leute, die ihm das Leben verdanken, ziehen sich von ihm zurück, um ja nicht irgendwo in Konflikte zu kommen. Und David fällt in eine große Krise. Er ist in einer großen Gefahr. Er ist in einer großen Gefahr, aufzugeben oder sich mit Gewalt das zu nehmen, wovon er weiß, dass es ihm Gott einmal geben wird, aber noch nicht gegeben hat. Und dann lesen wir in Kapitel 23, dass der Jonathan kommt und den David in der Wüste besucht. Der Saul mit seinem ganzen Heer sucht den David und findet ihn nicht. Und der Jonathan als Einzelner findet den David in dieser Situation. Woher weiß der Jonathan von Davids Krise? Wieso kommt der Jonathan genau in diesem Augenblick, wo der David es am aller dringendsten braucht? Oh ja, es gibt Situationen, wo wir Menschen brauchen, Geschwister brauchen, neben uns. Es gibt Gefahren, die zu groß sind in unserem Leben, um sie allein, auch allein mit Jesus zu meistern. Wo wir einen Bruder und eine Schwester brauchen. Wie wird sich der David gesehnt haben nach dem Jonathan in der Situation? Und was für eine Überraschung, dass dieser Freund ihn findet. denke sicher, dass der Jonathan täglich für den David gebetet hat. Und dass Gott es ihm aufs Herz gelegt hat, jetzt zum David zu gehen und ihn zu suchen. Und Gott hat ihm den Weg gezeigt zu David. Und hat diese Begegnung ermöglicht. Und dann steht in diesem Kapitel ein ganz interessanter Satz, der mich wirklich im Innersten berührt. Da heißt es in dieser Begegnung, Jonathan stärkte Davids Hand in Gott. Jonathan stärkte Davids Hand in Gott. Andere Übersetzungen sagen, Jonathan weckte neues Vertrauen auf Gott in ihm. Aber mir gefällt diese wörtliche Übersetzung, diese alte wörtliche Übersetzung so gut, weil sie das bildlich ausdrückt, was Jonathan tun wollte und getan hat. Dieses Bild mit der Hand. David war in großer Gefahr, seine Hand aus Gottes Hand herauszuziehen. Er war in großer Gefahr, seine Hand aus Gottes Hand herauszuziehen und einen eigenen Ausweg aus seiner Depression und Misere zu suchen. Und durch den Besuch verhindert Jonathan genau das, dass David seine Hand nicht aus Gottes Hand zieht, sondern Jonathan stärkte Davids Hand in Gott. Das ist die wichtigste Aufgabe, die Gott seinen Kindern gibt, im Miteinander als Geschwister. Das ist die primäre Aufgabe von dir in deiner Gemeinde, dass du die Hand des anderen in Gottes Hand stärkst und ermutigst, damit der andere oder die andere seine oder ihre Hand ja nicht in der Krise aus Gottes Hand herauszieht. Dazu brauchen wir einander. Das ist Ort der Gemeinde. Das ist der Platz, den sich jeder Mensch eigentlich ersehnt in unserer Gesellschaft. Weil wenn die Krise kommt, bist du in unserer Gesellschaft allein. Weil niemand weiß, wie er mit deiner Krise von außen umgehen soll. Und auch wir als Christen sind überfordert, mit der Krise des anderen umzugehen. Aber wir können ihre Hand in Gott stärken. Und wir müssen nicht aus der Distanz uns fürchten, was mache ich jetzt, ich kann es ja nur schlimmer oder falsch machen, wenn ich jetzt zu dem Bruder oder zu der Schwester in der Situation gehe. Und Jonathan ist zum Ermutiger und zum Propheten für David geworden. In dieser Begegnung sagt der Jonathan zum David, fürchte dich nicht, in Kapitel 23, Vers 17, fürchte dich nicht, die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht erreichen. Du wirst König über Israel sein und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul weiß das. Es ist der wichtigste Platz, den wir einnehmen können, indem wir zum Förderer und Ermutiger von anderen Menschen in unserer Umgebung werden. Gott hat dem Kronprinzen Jonathan im Leben von David, dem Hirten, einen ganz, ganz wichtigen Platz gegeben. Ohne Jonathan wäre der David nie zu dem geworden, was er nach Gottes Plan werden sollte. Der Hirte David wird zum größten König, den Israel jemals gehabt hat. weil Jonathan, der Kronprinz, auf sein ererbtes Recht verzichtet hat. Noch mehr, er hat den Platz eingenommen, nicht den die Gesellschaft und die Familie für ihn gedacht hat, sondern Jonathan hat den Platz eingenommen, den Gott für ihn gedacht hat. Den Platz, David zu begleiten und zu fördern, damit David König wird an der Stelle von Jonathan. Das braucht Demut. Das braucht Freiheit von sich selbst. Ich möchte aber noch einmal auch anschauen, damit wir das ganze Bild haben und uns nicht selbst irgendwas vormachen. Ich möchte auch das Lebensende von Jonathan mit euch anschauen, auch wenn es noch so aus unserer Blickrichtung noch so tragisch ist. Weil das Ende vom Leben, vom irdischen Leben von Jonathan meiner Ansicht nichts aufhebt von dem, was Gott getan hat durch sein Leben. Da ist dann diese tragische, entscheidende Schlacht zwischen Israel und den Philistern. Der König Saul ist weit weg von Gott, völlig in Depressionen gefangen, geht zu einer Wahrsagerin, ihr kennt diese ganzen Geschichten, gell? Und er weiß, der Saul weiß und auch der Jonathan weiß, am Tag vor der Schlacht, dass diese Schlacht verloren sein wird. Und was macht der Jonathan? Er begleitet trotzdem seinen Vater in diese Schlacht. Denke nicht, dass der Vater ihn hat zwingen müssen oder zwingen hätte können. So frei wie Jonathan war. Er verlässt sein Heer und seinen Vater nicht, obwohl er im Vorhinein weiß, dass die Schlacht verloren ist. Und in derselben Schlacht, wo sein Vater, der König Saul, schwerst verwundet wird, und aus panischer Angst dann in die Hände der Philister zu fallen, sich selber das Leben nimmt. In derselben Schlacht fällt auch sein Sohn Jonathan. Ihr könnt euch vorstellen, warum der David so bitterlich um ihn geweint hat. Menschlich gesehen geht Jonathans Leben zusammen mit seinem Vater Saul unter auf eine ganz tragische Weise und trotzdem im ewigen Reich Gottes wird Jonathan und nimmt Jonathan einen königlichen Platz ein. Er hat etwas gelebt von der Wesensart vom Herrn Jesus. In seiner Hingabe an andere Menschen, in erster Linie an den David, aber bis in seinem Tod auch an seinem Vater. Obwohl das nach unserem Empfinden keine Frucht gebracht hat. Er hat das Gebet vom Herrn Jesus praktiziert, dein Wille geschehe. Und mit diesem Gebet, dein Wille, Herr, geschehe in meinem Leben und durch mein Leben. Mit diesem Gebet beginnt jeder echte Glaube. Das ist das tägliche Gebet für jedes gesegnete Leben als Christ. Noch einmal, Jonathan sucht die Gemeinschaft mit Gott. Gott nimmt ihn mit hinein in die Liebe des dreieinigen Gottes. Und Jonathan wird frei in dieser Liebe Gottes, wird frei von sich selbst und erlebt, um einen anderen zu fördern und zu ermutigen. Und dieser andere wird dann von Gott eingesetzt zum Segen für viele, viele, viele Menschen. Bis zu uns heute durch seine Psalmen, den David. Und der König Saul verlässt die Gemeinschaft mit Gott. Und nicht Freiheit, sondern Furcht zieht in sein Leben ein. In David, seinem ganz treuen, wichtigsten Untergebenen, sieht er seinen größten Feind, den er unermüdlich verfolgt. Saul will es an seinem Königsrecht festhalten. Er will es mit aller Macht verteidigen. Und in seinem Festhalten und Verteidigen seiner Königsmacht verliert Saul alles. Wirklich alles. Er verliert alles. Und Jonathan ist menschlich gesehen der große Verlierer. Der große Verlierer, weil er David fördert. Und David fördert auf seinem Weg, König zu werden an seiner Jonathans Stelle. Aber sein Leben steht unter Gottes Segen. Er ist frei, er ist wirklich frei. Und er hat eine ewige, wunderbare Bedeutung in Gottes Reich. Wie sagt Jim Elliot, der Auka-Missionar, den sie dann ermordet haben, kurz vor seinem Tod hat er diesen Satz geschrieben: Glücklich der Mensch, der verliert, was er sowieso nicht behalten kann. Um das zu gewinnen, was er in Ewigkeit nicht verlieren wird. Glücklich der Mensch, der das verliert, was er sowieso nicht behalten kann. Um das zu gewinnen, was er in Ewigkeit nie verlieren wird. Unsere Aufgabe als Christen ist es, nicht anderen Christen misstrauisch auf die Finger zu schauen, sie zu kritisieren, sondern unsere Aufgabe ist es, den Bruder und die Schwester neben mir zu fördern. Unsere Aufgabe als Nachbarn ist es, unsere Nachbarn zu fördern, ob sie Christ sind oder nicht. Das Beste für die Menschen in meiner Umgebung, wo Gott mich hineingestellt hat, das soll mein Anliegen sein. Sie in Gottes, ihre Hand in Gott zu stärken. Das ist unsere Aufgabe unter uns als Christen, damit das Leben des anderen wirklich zu der Entfaltung kommt, wie es Gott sich eigentlich für das Leben des anderen gedacht hat. Ich weiß, ich sage es noch einmal, das widerspricht unserer Ellbogengesellschaft, das widerspricht auch meinem Stolz. Weil wenn ich den anderen fördere, dann erhält auch der andere die Anerkennung für den Erfolg. Und nicht ich. Komm ich da nicht zu kurz? Frei von der Sorge um mich selbst. Das ist Freiheit. Wozu nutze ich das, was Gott mir geschenkt hat? Nutze ich das, um etwas zu gewinnen, was ich für die Ewigkeit nicht verlieren werde? Oder nutze ich es, um Dinge zu gewinnen, die ich garantiert zurücklassen werde und wieder verlieren werde? Wozu nutzt du deine Begabung? Wozu benutzt du deinen Besitz, egal ob du jetzt viel hast oder wenig hast? Wozu benutzt du deine gesellschaftliche Stellung, deine berufliche Stellung? Nutzt du sie für dich selber Oder sind das alles Werkzeuge, um andere zu fördern? Bist du bereit, sag's einmal so, neben deiner Familie, das setze ich einmal voraus, bist du bereit, neben deiner Familie im Leben eines anderen Menschen oder vielleicht im Laufe der Zeit im Leben mehrerer anderer Menschen, einen ganz, ganz wichtigen Platz einzunehmen? Einen Platz, den Gott dir gibt, um den anderen so zu fördern, wie der Jonathan den David gefördert hat. Oder ist dir der Preis zu hoch? Aber wenn du dein Leben dazu einsetzt und das, was Gott dir anvertraut hat, dazu einsetzt, und dich mitnehmen lässt in die Wesensart vom Herrn Jesus, dann werden Ströme lebendigen Wassers von deinem Leben in das Leben von anderen Menschen fließen. Dann wird dein Leben Frucht bringen. Dann wird die Stadt auf dem Berg nicht verborgen bleiben können, weil sie Jesus strahlt, ausstrahlt. Und so ein Leben wünsche dir, wünsche ich mir. Das ist Leben in Freiheit. Das ist wirkliches, echtes Leben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir möchten dir Antwort geben auf dein Reden. Wir möchten dir Antwort geben auf deinen großen Wunsch, uns wirklich hineinzunehmen in die Liebe des dreieinigen Gottes. Du hast dafür alles investiert, um das möglich zu machen. Und du hast uns hineingezogen in deine Liebe. Und wenn wir dich anschauen, Herr Jesus, und auch wenn wir das Leben vom Jonathan anschauen, dann merken wir, wie wir eigentlich immer noch nicht da hineinpassen, weil wir uns noch so sehr um uns selber drehen. Weil es ständig so ist, dass wir uns selbst zum Mittelpunkt haben und damit diese Liebe Gottes nicht zum Zug kommen kann. Herr Jesus, wir möchten lernen, uns selbst zu verlieren, damit die Freiheit der Kinder Gottes in unserem Leben sichtbar wird, die Freiheit von der Sorge um uns selber. Und damit in dieser Welt, die sich so danach sehnt, du sichtbar wirst, wie du wirklich bist. Und dass wir nicht mehr als moralische Apostel mit erhobenem Zeigefinger gesehen werden, sondern als die, die wir sind, durch dich hineingenommen in deine Liebe, die durch Hingabe sich selbst hingibt, um den anderen zu fördern und mit dem Leben mit dir, Herr Jesus, in Beziehung zu bringen. Ich danke dir, dass du unser Leben, uns, einen jeden von uns, so wert achtest, dass du uns hineinnimmst in dein Handeln in dieser Welt.